Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Fast alle Bundesländer wollen die rechtsextreme NPD verbieten lassen. Bei zwei Enthaltungen sprachen sich die Regierungschefs am Abend auf ihrer Jahreskonferenz in Schwerin für einen Verbotsantrag aus. Lediglich Hessen und das Saarland haben Bedenken. Das SPD-regierte Niedersachsen und das CSU-regierte Bayern wollen bereits morgen den Antrag im Bundesrat einbringen. Am 10. November soll dann darüber entschieden werden.
Das Signal ist gesetzt. Die Mehrheit ist dafür. Die NPD soll verboten werden. Bayern hatte sich als erstes vehement dafür stark gemacht.
Die Ministerpräsidentenkonferenz hat eine klare Entscheidung getroffen. Ich bin sehr zufrieden, dass wir nach einer sehr intensiven Diskussion zu der Entscheidung gekommen sind, den Antrag auf ein NPD-Verbot vor dem Bundesverfassungsgericht zu unterstützen.
Darauf hatte er gesetzt. Otto Schily war am Nachmittag von der Innenministerkonferenz in Düsseldorf nach Schwerin geflogen, um bei den Ministerpräsidenten noch einmal für einen Verbotsantrag offensiv zu werben. Er glaubt, genügend schwerwiegende Argumente zu haben, obwohl den geheimen 500-seitigen Verfassungsschutzbericht hält er nach wie vor streng unter Verschluss. Und er konnte nicht alle überzeugen. Zwei CDU-Länder scheren aus dem Unionslager aus. Er hat Zweifel. Roland Koch, der hessische Ministerpräsident, bleibt bei seinem entschiedenen Nein, wie auch der Saarländer Müller.
Ja, ich denke, das gilt für uns beide. Wir haben Ihnen ja eine Position gesagt. Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass es so ist, dass die Bekämpfung des Rechtsradikalismus in Deutschland, die Bekämpfung von Gewalt und Rassismus in Deutschland eine zentrale Aufgabe ist. Wir haben sie in den letzten Jahrzehnten erfolgreich im Kampf der Demokraten zum Rausdrängen der Undemokraten gewonnen. Und wir glauben, dass wir den Weg auch in Zukunft fortsetzen können.
Ohne Verbot, doch das blieb eine Minderheitenmeinung. Damit hat die Bundesregierung ihr wichtigstes Ziel erreicht. Die Länderkammer geht den unkalkulierbaren Gang vors Bundesverfassungsgericht mit. Die Entscheidung ist völlig offen, aber egal wie sie ausfällt, alle haben sie dann mitzuverantworten.
Unionsfraktionschef Merz sorgt mit dem Begriff der deutschen Leitkultur weiter für Diskussionsstoff. Der Grünen-Politiker Özdemir sagte heute, Zuwanderer sollten das Grundgesetz achten, das hiesige Schulsystem akzeptieren und die deutsche Amtssprache verstehen. Sie sollten integriert, jedoch nicht assimiliert werden. Der CSU-Fraktionschef im Münchner Landtag, Glück, schreibt im Bayern-Kurier, es gebe eine Leitkultur, die sich aus der abendländischen Wertetradition entwickelt hat und die Identität Deutschlands ausmache. Sie müsse für alle gelten. Der Untersuchungsausschuss zur CDU-Spendenaffäre hat die Vernehmung des ehemaligen Parteichefs Schäuble und der früheren Schatzmeisterin Baumeister förmlich abgeschlossen. Da Widersprüche blieben, solle sich nun die Justiz damit befassen, hieß es. Hauptthema im Ausschuss war heute der Komplex mögliche Bestechung bei Panzergeschäften. Dabei spielen auch umstrittene Akten aus der Ära Kohl eine Rolle.
Schon vor Beginn der Zeugenvernehmung erhielt der Untersuchungsausschuss heute Morgen die Bestätigung dafür, dass sich in den Akten des ehemaligen Chefs im Bundeskanzleramt brisantes Material befindet. Denn das, was Friedrich Bohl als angeblich persönliche Unterlagen in die Konrad-Adenauer-Stiftung bringen ließ, unterliegt zum Teil größter Geheimhaltung.
Da wir jetzt festgestellt haben, dass auch BSR-Protokolle dabei sind, das heißt die Protokolle des Bundessicherheitsrates, da müssen wir feststellen, wenn inhaltlich das genau so ist, dann ist es ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung und in diesem Fall ist es Geheimnisbruch und deswegen auch strafrechtlich verfolgbar.
In diesem Protokoll ist die Entscheidung für den Verkauf von Spürpanzern an Saudi-Arabien festgehalten. Dazu hatte der Ausschuss als ersten Zeugen Eckart Rokam geladen. Er verweigerte die Aussage, denn gegen den Vorstandsvorsitzenden von Thyssen ermitteln die Staatsanwälte wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung in Höhe von 150 Millionen Mark. Im gleichen Zusammenhang erging der Haftbefehl gegen Ex-Staatssekretär Holger Pfahls, international gesucht, weil er für seinen Einsatz im Panzergeschäft Bestechungsgelder eingesteckt haben soll. Vier seiner engsten Mitarbeiter offenbarten unter anderem, der ominöse Geschäftemacher Dieter Holzer ging im Verteidigungsministerium ein und aus. Und die Zusammenarbeit zwischen Pfahls und dem Kanzleramt beim Panzerdeal war sehr viel intensiver als bisher bekannt. Im Notfall wird der Untersuchungsausschuss Bulls Akten beschlagnahmen lassen. Denn die rot-grüne Mehrheit hat den Verdacht, dass hier wichtiges Beweismaterial beiseite geschafft wurde.
Die Bundesregierung will einen Teil der Zinsersparnisse durch die UMTS-Versteigerung zum Bau von Umgehungsstraßen verwenden. Verkehrsminister Klimt teilte heute mit, in den nächsten 3 Jahren stünden insgesamt 2,7 Milliarden Mark zur Verfügung. Damit sollten bundesweit 125 neue Ortsumgehungen gebaut werden, durch die Fahrzeiten verkürzt und Anwohner von Lärm und Abgasen entlastet würden. Die Pläne für ein Pfand auf Dosen und Einwegflaschen stoßen bei Getränkeindustrie und Handel weiter auf Kritik. Der Hauptverband des Einzelhandels kündigte eine Klage an. Im Gegensatz dazu begrüßten die Getränkemärkte die Entscheidung. Gestern hatten sich außer Rheinland-Pfalz alle Bundesländer für ein Pfand auf Einwegverpackungen ausgesprochen.
Der Mann hat gut grinsen, Jürgen Trittin ist ein Überraschungskuh gelungen. Weil Getränkedosen und Einwegflaschen die Müllberge stetig wachsen lassen, fordern rote, grüne und schwarze Umweltminister jetzt gemeinsam Pfandpflicht für Einwegverpackungen. Ein Zwangspfand sei das allerdings nicht.
Meine Damen und Herren, ist denn jemand gezwungen, seine Dose in die Landschaft oder auf die Straße zu werfen? Niemand zwingt ihn dazu. Jeder kann das zurückbringen und kriegt entsprechend das Geld.
Der Einzelhandelsverband ist gegen Dosenpfand und Rücknahmepflicht. Das überfordere die kleinen Läden, nur große Supermärkte würden überleben. Widerstand gegen den Pfandbeschluss.
Wir werden versuchen, über die Ministerpräsidenten der Länder, die ja mit das letzte Wort haben und wenn es gar nicht anders geht, über den Bundeskanzler, hier eine Änderung und eine Rücknahme zu erreichen. Und wenn das nicht gelingt, dann werden wir klagen müssen.
Der Fachverband des Getränkehandels allerdings argumentiert genau andersrum und findet Dosenpfand prima. Sehr unterschiedlich auch die Schätzungen, was ein Rücknahmesystem kosten würde.
Wir können damit rechnen, dass ungefähr 4 Milliarden D-Mark notwendig sind, um ein zusätzliches, umfangreiches Rücknahmesystem in den deutschen Einzelhandelsläden aufzubauen.
Wir gehen davon aus, dass der Aufbau eines solchen Rücknahmesystems zwischen 600 und 900 Millionen kosten wird.
Neuregelung scheint auch nötig, weil das geltende Recht skurril ist. Demnach wäre im nächsten Jahr nämlich pfandfällig für Bier- und Wasserdosen. Limo- und Cola-Dosen allerdings blieben frei.
Nach der SPD haben jetzt auch die Grünen gefordert, eine Liste von Großunternehmen zu veröffentlichen, die sich nicht am Fonds zur Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern beteiligen wollen. Die Stiftungsinitiative der Wirtschaft hatte eine solche Übersicht erstellt, plant aber keine Veröffentlichung. Die Liste liegt dem ARD-Magazin Kontraste vor. Es will heute Abend ab 21 Uhr daraus zitieren und sie komplett ins Internet stellen. An den Devisenmärkten fällt der Euro weiter. Nachdem vom Finanzgipfel in Montreal kein Signal für ein Eingreifen der Zentralbanken ausgegangen war, sank der Referenzkurs auf den neuen Tiefstand von 82 Cent 52. Damit kostete 1 Dollar 2,3701 Mark. Der DAX konnte sich knapp behaupten und lag am Abend bei 6.747 Punkten. Dagegen rutschte der NEMAX 50 ins Minus auf 4.579. In Großbritannien hat eine Kommission den früheren konservativen Regierungen schwerwiegende Fehler im Umgang mit BSE vorgeworfen. In einem Untersuchungsbericht heißt es, die Öffentlichkeit sei jahrelang über die Gefahren der Rinderseuche im Unklaren gelassen worden. Bislang sind in Großbritannien 80 Menschen an einer Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit gestorben, die durch BSE ausgelöst wird. Okay.
Karen Bevan war eine attraktive und glücklich verheiratete Frau. Im Juli dieses Jahres ist sie an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit neuer Form gestorben. Wir sind durch die Hölle gegangen. Sie haben um Hilfe gebeten, haben sie aber nicht bekommen. Sie haben meine Frau ermordet, Beryls Tochter. Natürlich waren Beryl und Nigel heute nach London gefahren, um zu erfahren, was die BSE-Kommission nach fast 3 Jahren Untersuchung herausgefunden hatte. Es gab ein Versäumnis der Öffentlichkeit, ein ausgewogenes Bild der Risiken zu vermitteln. Es wurde der falsche Eindruck erweckt, dass BSE keine Gefahr für den Menschen darstellt. Der 16-bändige Abschlussbericht nennt Verantwortliche namentlich, aber keinen Hauptschuldigen. In einer Kultur der Geheimhaltung und des vorauseilenden Gehorsams hätten Politiker, Beamte und Wissenschaftler kollektiv versagt. Im Fadenkreuz der Kritik insbesondere die lasche Kontrolle in den Schlachthöfen. In Schlachthöfen sind die gefährlichen Teile der Kadaver nicht immer entfernt worden. Dieses schreckliche Video einer Erkrankten wurden der Kommission und Tony Blair gezeigt. Es soll mit dazu beigetragen haben, dass die Regierung heute Millionen Entschädigung für die Opfer angekündigt hat.
Die Ankündigung, BSE-Opfer und ihre Angehörigen zu entschädigen, war überfällig. Denn das Thema wird die Blair-Regierung noch lange verfolgen, weil die Zahl der Toten steigt. Es ist immer noch unklar, ob die Tragödie sich eines Tages in eine nationale Katastrophe verwandelt.
Neue Einzelheiten zum Unglück der Kursk sorgen in Russland für weitere Empörung. Bei einem der vier bislang geborgenen Opfer ist jetzt ein Brief gefunden worden. Aus den Notizen ergibt sich, dass nicht alle 118 Mann an Bord des U-Bootes sofort tot waren. Den Behörden war vorgeworfen worden, bei der Katastrophe im August viel zu spät internationale Hilfe angefordert zu haben.
Im russischen Fernsehen war der Abschiedsbrief des Kursk-Matrosen die erste Meldung. Nur Stunden nach der Explosion schrieb der Überlebende offenbar im Dunkeln an seine Frau: Wir sind 23, niemand kann nach oben. Der private Brief, so der Stabschef der Nordmeerflotte im Fernsehen, werde der Witwe übergeben, enthalte aber wichtige Informationen. Die 23 Überlebenden aus den Sektionen 6, 7 und 8 hätten beschlossen, gemeinsam in die 9. Sektion zu gehen. So schreibt der 27-jährige Kapitänleutnant Kalesnikow hier Archivbilder. Danach macht er keine Aufzeichnungen mehr. Die russische Marine beschloss nach diesen Informationen, jetzt als erstes ein Loch in die Außenwand dieser Sektion 9 zu schneiden und dort die noch nicht geborgenen 19 Leichen zu suchen. Damit, so ein Sprecher, wäre die Aktion beendet, da der vordere Teil der Kursk völlig zerstört sei. Wegen des Sturms seien jedoch heute Taucharbeiten im U-Boot unmöglich, so der Generalstabschef der Nordmeerflotte, ebenso die Identifizierung der bereits gefundenen Leichen. Nicht nur für die Witwe des identifizierten Kursk-Matrosen hat der dramatische Abschiedsbrief die Tragödie wieder aufleben lassen. Landesweit mischt sich Betroffenheit mit Wut auf die Marineführung, die Bergungsarbeiten tagelang verzögerte. Der Vorwurf, dass auch sein Zögern am Urlaubsort in Sotschi damals die eventuelle Rettung der 23 Männer verhinderte, lastet schwer auf Präsident Putin. Er versprach heute, die Unfallursachen würden so transparent wie möglich untersucht werden.
Das erste Treffen israelischer und palästinensischer Sicherheitsexperten seit mehr als einer Woche ist ohne Ergebnis geblieben. Streit gab es bei dem Gespräch in Erez vor allem in der Frage, welche Seite den ersten Schritt für ein Ende der Gewalt machen muss. Wenige Stunden später sprengte sich im Gazastreifen ein junger Palästinenser in die Luft. Ein israelischer Soldat wurde dabei leicht verletzt.
Bei neuen Unruhen an der Elfenbeinküste sind mehrere Menschen getötet worden. Anhänger des neu gewählten Präsidenten Gbagbo und des ehemaligen Ministerpräsidenten Ouattara lieferten sich in der Hauptstadt Abidjan blutige Straßenschlachten. Die Gefolgsleute von Ouattara fordern Neuwahlen, weil ihr Kandidat bei der Wahl am vergangenen Sonntag ausgeschlossen worden war. Nach Angriffen von Gbagbo-Anhängern ist Ouattara heute in die deutsche Botschaft geflüchtet.
Nach nur 2 Jahren im Amt ist der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Spinrad, überraschend zurückgetreten. Er gab rein persönliche Gründe an. Kommissarischer Nachfolger ist sein bisheriger Stellvertreter Freiberg. Er wies Berichte über heftige Kritik an Spinrads Amtsführung als aus der Luft gegriffen zurück. Die Polizei hat eine bundesweite Großfahndung nach dem Triebtäter Frank Schmökel ausgelöst. Er hatte gestern bei einem Freigang im brandenburgischen Strausberg einen Pfleger niedergestochen, der noch immer in Lebensgefahr schwebt. Es war das 6. Mal, dass Schmökel entkommen konnte. Er ist wegen Vergewaltigungen von Kindern und versuchten Mordes verurteilt und war in der Psychiatrie untergebracht. Erst in diesem Jahr wurden seine Haftbedingungen gelockert.
Wieder viele Medaillen für das deutsche Paralympics-Team in Sydney. Die 47-jährige Kugelstoßerin Marianne Buggenhagen holte Gold zum 3. Mal in Folge. Im Tischtennisfinale setzte sich Christiane Pape gegen ihre Mannschaftskollegin Monika Sikora durch. Eine Goldmedaille zog sich auch Segler Heiko Kröger an Land. Er gewann heute gleich 2 Rennen und liegt vor der morgigen Abschlussregatta uneinholbar auf Platz 1. Insgesamt holte das deutsche Team heute 3-mal Gold, 5-mal Silber und 5-mal Bronze.
Der VfB Stuttgart ist mit einer Niederlage in die 2. Runde des UEFA Cups gestartet. Die Elf unterlag im Hinspiel dem FC Tirol Innsbruck mit 0:1. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 27. Oktober.
Das Hoch, das von der Biskaya über die Alpen zieht, ist nicht sehr stark ausgeprägt. Es sorgt kurzfristig für eine Wetterberuhigung in Mitteleuropa. Im Laufe des Tages ziehen von England her wieder dichtere Wolken in den Norden Frankreichs und nach Deutschland. In Deutschland gehen heute Nacht im Norden noch einzelne Schauer nieder. In der Mitte ist der Himmel klar, allerdings bildet sich dort am Morgen oft Nebel. Während des Tages wechseln sich Sonne und Wolken ab. Nordöstlich der Elbe gibt es noch den einen oder anderen Schauer. Am Nachmittag ziehen vom Emsland bis Schleswig-Holstein Regenwolken auf. Schwacher bis mäßiger, an den Küsten frischer Wind aus West. Er dreht auf Südwest. In dieser Nacht reichen die Temperaturen von 4 Grad in Franken bis 9 Grad etwa in Freiburg. Am Tag steigen die Werte auf 9 Grad im Vogtland und 15 am Oberrhein. Die Aussichten. Am Samstag im Norden Regen, sonst oft sonnig. Sonntag erst Nebel, dann heiter, teilweise wolkig und einzelne Schauer. Montag nach Nebel, Sonne und Wolken, später im Nordwesten Regen.